Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das wichtige Thema Eigenkapital. Und dazu habe ich Stefan Vogelsang zu Gast, er ist Spezialist für Baufinanzierung in Nürnberg. Hallo Stefan.
Guten Tag Anna.
Stefan, Eigenkapital ist ja immer noch einer der wichtigsten Hebel in der Baufinanzierung, oder?
Ein sehr wichtiger auf alle Fälle, nicht unbedingt der wichtigste, aber ein sehr wichtiger, weil einfach auf Basis des Eigenkapitals für die Bank klar ist, ob sie sich eine Finanzierung grundsätzlich vorstellen kann.
Und was zählt eigentlich alles so zum Eigenkapital? Viele denken da ja nur an Geld auf dem Konto.
Neben Geld auf dem Konto zählen natürlich auch Werte in Depots, wie Aktien, die man jederzeit verkaufen kann, Gelder auf Festgeldern, auch wenn man Geld von den Eltern zum Beispiel bekommt. Und als Ersatzleistungen zum Eigenkapital gibt es auch sowas wie Eigenleistungen im Rahmen eines Neubauprojektes zum Beispiel.
Jetzt hast du gesagt, es ist einer der wichtigsten Hebel. Warum ist es denn für Banken so wichtig oder warum spielt es so eine große Rolle?
Ja, lässt sich relativ einfach erklären. Für die Bank im Rahmen der Finanzierung schaut sie sich immer zwei Seiten an. Sie schaut einmal, kann ein Kunde sich grundsätzlich einen Kredit leisten? Das entscheiden quasi die Antragsteller. Und dann schaut sich die Bank an, was bekomme ich als Sicherheit? Und die Sicherheit, die ich als Bank bekomme, ist am Ende die Immobilie. So, und für die Bank geht es jetzt darum zu sagen, wie viel Geld möchte der Kunde von mir als Bank haben gegenüber dem Wert der Immobilie? Und wenn jetzt der Kunde einen Kaufpreis hat und bringt davon einen Teil an Eigenkapital mit, dann sagt die Bank, okay, dann ist unser Risiko an der Immobilie kleiner, weil wir haben einen gewissen Immobilienwert bekommen. Der Kunde bringt Eigenkapital mit und unser Risiko im Worst-Case-Fall ist gesunken. Und jetzt ist immer die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario für die Bank, wenn der Kunde pleite gehen würde? Dann muss die Bank die Immobilie verkaufen. Und dann sagt die Bank, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt mit dem Verkauf der Immobilie die Schulden zurückbekomme? Und je mehr Eigenkapital der Kunde im Vorfeld mitgebracht hat, umso geringer wird das Risiko für die Bank. Und wenn für die Bank das Risiko geringer ist, kann sie auch besser einen Kredit zusagen und dann im besten Fall auch noch zu besseren Konditionen.
Okay, also wenn ich jetzt mehr Eigenkapital habe, was verändert sich dann so konkret? Du hast jetzt schon gesagt, bessere Konditionen, also Zinsen oder die Rate. Oder gibt es auch so gewisse Schwellen, ob ich überhaupt die Chance auf einen Kredit habe?
Ja, das ist so ein bisschen von allem etwas, sage ich mal. Also in der Regel werden die Zinsen dadurch günstiger durch einen höheren Eigenkapitaleinsatz. Die Rate kann auch niedriger werden, weil ich einfach weniger Kosten zu zahlen habe, kann aber auf der anderen Seite auch bewusst meine Rate auf einer gewissen Höhe lassen, weil ich schneller schuldenfrei sein möchte. Das heißt, der Punkt ist relativ flexibel einzustellen. Und natürlich wird die Chance auf die Finanzierung absolut erhöht, weil die Bank einfach sagt, weniger Risiko für mich ist gleich bessere Chancen, die Kredit vergeben zu können.
Okay, also ich habe so eine bessere Chance, weil die Bank weniger Risiko hat. Dafür bekomme ich sogar ein bisschen bessere Zinsen und ich kann mir dann so, habe auch mehr Flexibilität sozusagen in der Rate dann.
Absolut richtig zusammengefasst. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Jetzt ist natürlich immer so diese ganz klassische Frage. Gibt es so eine ganz konkrete Empfehlung, wie viel Eigenkapital Sinn machen?
Das ist auch hier wieder oft ein Kommt drauf an. Eine Grundregel ist, die Kaufnebenkosten sollte man im besten Fall aus Eigenkapital mitbringen. Und dann vom verbleibenden Kaufpreis oder von den verbleibenden Kosten sehen die meisten Banken gerne nochmal 10-20%. Damit sie sagen, dann sind wir in einem ganz guten Risikobereich oder risikoarmen Bereich angekommen.
Die Nebenkosten sind ja meistens, das ist ja vom Bundesland zu Bundesland so ein bisschen unterschiedlich, aber so um 10-15% auch, ne?
Genau, je nach Grunderwerbsteuer nach Bundesland, aber 10-15% und ob ein Makler dabei ist oder nicht.
Okay, und dann zu denen zusätzlich dann nochmal so 10-20% wäre ideal.
Richtig, genau.
Jetzt ist es aber ja so, dass Menschen, gerade wenn sie so am Anfang ihres Berufslebens stehen, vielleicht noch nicht so viel Eigenkapital haben. Was passiert denn, wenn sie weniger haben? Haben sie dann trotzdem eine Chance auf die Finanzierung? Oder kann man dann sagen, wenn ich jetzt unter diesem Prozentsatz liege, macht es gar keinen Sinn anzufragen?
Es macht auf jeden Fall Sinn, trotzdem anzufragen. Auch hier wieder ist es kein K.O.-Kriterium, wenn diese Summe an Eigenkapital nicht gleich geliefert werden kann. Hier kommt es dann einfach auch noch auf die restlichen Rahmenbedingungen an. Das heißt quasi, haben wir vielleicht einen Antragsteller, die aus dem Studium kommen, einen Job haben, schon ganz gut verdienen, aber noch nicht die Möglichkeit hatten, sich diese Menge an Eigenkapital anzusparen. Dann kann aber aufgrund der guten Bonität, des guten Einkommens es durchaus trotzdem möglich sein, eine Finanzierung zu bekommen. Das muss man sich dann einfach im Einzelfall anschauen.
Gibt es so irgendwie so Grenzwerte, wo es dann extrem teurer wird oder kritischer wird? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also wenn diese Kaufnebenkosten mitfinanziert werden müssten, das wird dann bei den ganz vielen Banken sehr kritisch oder auch nicht machbar. Das ist so mal die erste Schwelle, also diese Kaufnebenkosten aus Eigenkapital mitzubringen. Und wenn man die mitbringt, dann ist schon mal grundsätzlich eine deutlich höhere Chance, da überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Und dann kann man noch sagen, so eine weitere Schwelle ist, sollte man es schaffen, zusätzlich zu den Kaufnebenkosten nochmal 10% an Eigenkapital mitzubringen, dann hat man bei vielen Banken nochmal so eine Schwelle unterschritten, wo dann auch viel mehr Banken wieder einfach dabei sind und sagen, jetzt würden wir auch die Finanzierung weitergehend prüfen.
Okay, und dann habe ich eine größere Auswahl und im Zweifel vielleicht auch bessere Konditionen dann.
Richtig, genau.
Jetzt hast du ja gesagt, okay, die Nebenkosten, die sind sozusagen schon so ein entscheidendes Kriterium, die einzubringen oder aus eigenen Mitteln bestreiten zu können. Wenn jetzt aber jemand so gar kein Eigenkapital hat, verdient aber ganz gut und hat eben auch die Immobilie gefunden, die es nun unbedingt sein soll, würdest du dann sagen, der oder diejenige kann komplett auch ohne Eigenkapital finanzieren. Würdest du das empfehlen oder würdest du da eher sagen, lieber nicht?
Es kommt hier auch ein bisschen auf die Situation auf an, wenn das Einkommen wirklich sehr, sehr gut ist, dass auch von der Rate, die eine Bank hier benötigen würde, das immer noch gut finanzierbar ist und es vielleicht auch gute Gründe gibt, warum kein Eigenkapital vorhanden ist, sondern vielleicht das Geld kurzfristig anderweitig investiert hat oder in der Familie aushelfen musste, dann gibt es schon unter anderem Banken, wo das möglich ist. Grundsätzlich würde ich es trotzdem eher nicht empfehlen, sondern nur dann, wenn es wirklich ein sehr begründeter Ausnahmefall ist, weil das halt auch immer die allerteuersten Konditionen mit sich ruft und es auch nur sehr, sehr wenige Banken gibt, die so ein Szenario überhaupt begleiten können.
Also es ist einfach für mich auch ein bisschen ein Sicherheitsnetz, wenn ich mehr habe, mehr einbringen kann.
Richtig, genau. Sowohl für einen selber als aber auch für die Bank.
Und wenn ich jetzt zu dir komme in die Beratung und lege so mein ganzes Eigenkapital offen und rätst du mir dann, dass ich alles einsetzen soll oder vielleicht auch noch so eine gewisse Reserve behalten soll?
Ich empfehle allen meinen Kunden, dass sie tatsächlich sich immer eine Reserve behalten sollen. Aus dem einfachen Grund, dass unvorhergesehene Ausgaben, ich sage gerne, das Auto braucht eine größere Reparatur, man will doch nochmal neue Möbel anschaffen oder dergleichen, dass sowas immer aus Rücklagen bezahlt werden kann. Und ich empfehle ja auch relativ konkret meinen Kunden, dass sie sich im Bestfall so 3 bis 4 Monats Nettogehälter einfach, sage ich mal, als Notgroschen im besten Fall in der Hinterhand behalten sollen.
Du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Genau, die wäre nämlich gewesen, was genau, wie viel man behalten soll. Aber 3 bis 4 Nettogehälter, das kann man sich ja ganz gut merken. Jetzt hatten wir ja schon mal kurz über das Thema Eigenleistung gesprochen. Das hattest du angeteasert sozusagen. Was ist das eigentlich? Und zählen die wirklich als Eigenkapital? Und wie viel fließt da ein oder kann da einfließen?
Also erstmal vielleicht zu der ersten Frage, was ist jetzt eigentlich eine Eigenleistung? Eine Eigenleistung ist, ich ersetze quasi gewisse Handwerkerleistungen. Als Beispiel, ich sage, ich habe handwerkliches Geschick oder bin vielleicht sogar beruflich selber Handwerker, und möchte einen neuen Boden verlegen. Und ich mache jetzt nur ein Beispiel. Ich sage, eigentlich würde das 10.000 Euro kosten, weil der Handwerker hat mir ein Angebot gegeben. Da ist das Material enthalten und natürlich auch seine Lohnleistung dafür, dass er die Arbeit verrichtet. Wenn ich jetzt sage, ich brauche den Handwerker nicht, weil ich das selber machen kann, dann brauche ich natürlich weiterhin das Material. Das heißt, das Material muss ich logischerweise selbst bezahlen, aber ersetze quasi das, ja, den Lohn, den nun mal der Handwerker bekommen hätte, durch meine Muskelkraft, weil ich sage, ich kann das selber und mir selber stelle ich logischerweise keine Rechnung. So, das ist erstmal die Definition von Eigenleistung. Das heißt, ich ersetze den Handwerker. Dann quasi zur zweiten Frage zur zweiten Frage einhergehend, zählt das auch wirklich als Eigenkapital? Es ist quasi wie ein Eigenkapitalersatz. Das bedeutet, die Bank rechnet für das hauseigene Risiko in der Bank und auch für den Zinssatz diese Eigenleistung quasi an. Das heißt, es hat einen sehr ähnlichen oder fast den gleichen Effekt wie Eigenkapital.
Und gibt es da so einen Schwellenwert, wo man sagt, okay, das ist wirklich, also hast jetzt von einem Handwerker gesprochen, ne? Das ist natürlich jemand, der das wirklich wahrscheinlich kann. Wenn ich jetzt, also ich bin jetzt überhaupt keine Handwerkerin und auch nicht begabt, was würdest du mir denn raten? Kann ich da auch selbst ein bisschen was reduzieren, also das, was einbringen, um dann eben das Eigenkapital zu erhöhen? Oder gibt es da so bestimmte Prozentsätze, wo du auch sagen würdest, das ist realistisch? Oder da würde ich dann als Laie dann vielleicht doch eher sagen, das ist zu viel?
Ja, also wenn man Laie ist oder einfach jetzt nicht der große Hobbyhandwerker, dann ist schon mal ganz klar ratsam, von den ganzen Großgewerken Abstand zu halten, also Thema Elektrik, Heizung, Sanitär, das alles den Profi machen lassen, weil da zahlt man im Zweifel sonst hinterher doppelt, wenn man meint, sich das selber austoben zu können oder zu wollen. Das heißt quasi so kleinere Arbeiten wie Boden verlegen, Wände streichen etc., das kann man auch als vermeintlicher Laie relativ ganz gut. Und die Banken sagen auch, naja, jetzt ist es ja kein Fachmann. Wir akzeptieren jetzt nicht, dass er sagt, er macht hier das Ganze alles selbst in Eigenleistung, ne, und saniert sein ganzes Haus durch, sondern eher in kleineren Beträgen, dass man sagt, okay, dafür, dass ich den Boden selber verlege und die Wände neu streiche, bin ich vielleicht in so Größenordnungen von 10, 15, 20.000 Euro, die ich mir damit sparen kann an Handwerkerkosten.
Was würdest du sagen, ist sinnvoller, Geld zu investieren, zum Beispiel in ETFs, oder dann zu sagen, wenn ich an dem Punkt bin, die Immobilie zu kaufen, doch lieber als Eigenkapital einsetzen? Also mit dem Ziel, es zu investieren und später Sonder zu tilgen oder direkt als Eigenkapital einzubringen? Was würdest du da empfehlen?
Da würde ich auch tatsächlich wieder sagen, es kommt drauf an. Wenn der Eigenkapitaleinsatz für die Finanzierung bereits so gut ist, dass man vielleicht sogar den günstigsten Zins bei der Bank bekommt und höherer Eigenkapitaleinsatz jetzt den Zinssatz auch gar nicht verbessert, dann ist es ein, wie fühle ich mich selber wohl? Wenn ich das Geld gleich quasi einbringe und weniger Kredit habe, dann ist im besten Fall auch meine Rate niedriger und ich spare mir über die gesamte Laufzeit Zinsen und das quasi ist sicher. Wiederum, wenn ich Geld sage, ich lasse es für mich arbeiten und lege es an, habe ich ja trotzdem immer ein Risiko, dass ich im Zweifel gerade sogar Geld verliere. Ja, das heißt, es kommt ein bisschen auf die persönliche Risikoeinstellung drauf an. In Fällen, wo quasi dieses potenzielle Mehr Eigenkapital die Finanzierung deutlich besser macht, würde ich tendenziell eher dazu tendieren, es in die Finanzierung zu stecken. Wenn man aber, wie gesagt, schon in einer guten Ausgangslage ist und sagt, okay, ein gewisses Risiko bin ich bereit einzugehen und die Grundsituation in der Finanzierung passt auch, dann spricht natürlich auch nichts dagegen zu sagen, ich lege das jetzt erstmal an, aber immer wissentlich mit dem Risiko natürlich, dass an Geld, wenn man Geld anlegt, kann es rein theoretisch auch auf Null fallen.
Okay, da höre ich jetzt so ein bisschen raus, wenn ich mehr einbringe, bekomme ich manchmal noch bessere Zinsen, aber es gibt so bestimmte Effekte, wo das dann, also wo mehr nicht mehr einen besseren Zins ausmacht. Ist das richtig?
Genau, also es gibt einfach so relativ feste Zinsschwellen bei Banken und wenn ich einfach unterhalb so einer Schwelle schon bin, dann sorgt jetzt mehr Eigenkapital nicht noch dafür, dass ich einen besseren Zins bekomme, sondern der Zins würde quasi gleich bleiben. Und das sind dann so Fälle, wo man sagt, okay, wenn ich ansonsten auch mit der Rate und der restlichen Finanzierung soweit zufrieden bin und möchte einen Puffer noch behalten und möchte aber mit dem Puffer entsprechend arbeiten, das Geld anlegen, dann kann man das natürlich sich überlegen, das auch so zu machen.
Gibt es noch so einen Tipp, den du hast, wo du sagst, also das ist irgendwie beim Thema Eigenkapital was total Wichtiges ist, merke ich immer mal in der Praxis, dass das Menschen nicht wissen, was zum Beispiel vielleicht noch als Eigenkapital zählt oder was nochmal so ein besonderer Trick dabei sein kann.
Ist so halb, also Eigenkapital ist grundsätzlich jetzt erstmal Geld auf Konten, Depots und dergleichen, egal ob von einem selber oder zum Beispiel aus der Verwandtschaft, wenn die Eltern sagen, wir schenken unseren Kindern Geld zum Hauskauf. Das ist schon mal das eine, also auch immer in der Familie empfehle ich einmal nachzufragen oder dieses Thema anzusprechen. Habe schon öfters erlebt, dass Kunden gesagt haben, nein, nein, wir fragen in der Familie gar nicht. Und dann kurz vorm Kauf haben sie es mit der Familie besprochen und dann hieß es, ja, ihr kriegt doch noch ganz viel Geld von uns, was dann auf einmal überraschend war. Deswegen sage ich, da einmal sprechen. Fragen kostet nichts. Und einen Kniff kann es noch geben, das ist ein aber sogenannter Eigenkapitalersatz. Wir hatten jetzt ja schon Bargeld, wir hatten schon Eigenleistung. Ist das Thema Zusatzsicherheit. Was ist eine Zusatzsicherheit? Ist für eine Bank eine weitere Immobilie. Das heißt, ein Kunde kauft sich als Beispiel eine Wohnung und hat eine Finanzierungssumme und das würde einen gewissen Zins geben und er hat nicht mehr Eigenkapital und kann auch nicht mehr Eigenkapital beschaffen, aber möchte gerne seinen Zins verbessern. Dann gibt es bei einigen Banken die Möglichkeit zu sagen, okay, liebe Bank, ich kann zwar nicht mehr Bargeld einbringen, Aber als Beispiel, ich habe schon eine bestehende Immobilie oder vielleicht auch, dass die Eltern sagen, sie wollen hier unterstützen und die Bank sagt, okay, ich sichere mich an dieser zweiten Immobilie auch noch mit einem gewissen Anteil für den Kredit ab und kann dafür quasi den Zins wieder verbessern. Warum? Weil ich als Bank wieder weniger Risiko habe. Weniger Risiko, bessere Zinsen für mich und wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit an mich vergeben wird.
Also wäre auf jeden Fall der dringende Rat auch da, weil wahrscheinlich muss man da auch einmal mit den Eltern, also ich schätze jetzt mal, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass es bei jüngeren Leuten noch eine zweite Immobilie gibt. Aber mit den Eltern zu sprechen, habt ihr vielleicht schon was, was ihr für ohnehin für uns geplant habt und oder wäre es eine Option, vielleicht das Elternhaus oder eine andere Immobilie, die es in der Familie gibt, zu beleihen. Das würdest du dann auf jeden Fall raten, da doch mal sich zu trauen, sozusagen das anzusprechen.
Absolut, weil das ist das Allerwichtigste, ist es anzusprechen. Es geht auch nicht darum, jemanden irgendwie überreden zu wollen, sondern das Thema einfach offen anzusprechen in der Familie, dass das hier besprochen werden kann. Natürlich auch gerne innerhalb des Beratungsgespräches mit uns dann entsprechend. Da können wir auch hier die Eltern oder wie auch immer der Inhaber der weiteren Immobilie ist, aufklären, was das bedeuten würde. Und dann kann hier einfach entschieden werden, kommt das in Frage oder nicht. Aber wichtig ist es zumindest einmal angesprochen zu haben.
Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz so zusammenfasse, dann hast du gesagt, es zählen Geld auf Konten zählt zu Eigenkapital, bestimmte Versicherungen, Aktien, aber auch sowas wie eben, was du gerade sagtest, so Zusatzsicherheiten, da kann man auch Eigenkapital noch sozusagen als Eigenkapital ranziehen, bestimmten Anteil daran. Und du sagtest, am sichersten ist man, wenn man die Kaufnebenkosten auf jeden Fall aus der eigenen Tasche bezahlt. Und optimal wäre dann noch so 10 bis 20% noch mit einzubringen. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Wenn ich eine gute Bonität habe, dann sind auch andere Konstellationen denkbar. Und es kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall an, auch dann zu gucken, soll ich wirklich alles einbringen oder ist es dann an so einer Schwelle, wo mehr gar nicht einen besseren Zins bringt. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall in die Beratung zu gehen und zu gucken, wie viel ist sinnvoll. Und was ich auch verstanden habe, du sagtest so 3 bis 4 Nettogehälter, die sollte man so sich als kleinen Puffer einbehalten, weil doch immer mal was Unvorhergesehenes passieren kann. Würdest du da noch was ergänzen wollen?
Tatsächlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, aber ich habe noch ganz kurze Fragen für dich, nämlich so ein paar Entweder-oder-Fragen. Würdest du sagen, Eigenkapital oder lieber Sondertilgung später?
Eigenkapital.
Erst ansparen oder jetzt kaufen?
Jetzt kaufen.
Eigenkapital für Kauf nutzen oder lieber für die Renovierung aufheben?
Für den Kauf nutzen.
Die Eltern schenken Geld, zählt das komplett als Eigenkapital?
Ja.
Und was ist wichtiger, viel Eigenkapital oder hohe Tilgung?
Tendenziell eher mehr Eigenkapital.
Ganz, ganz lieben Dank, lieber Stefan. Ich habe ganz viel gelernt. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiederhören und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir auch, Diana. Bis bald.
Wir hoffen, diese Folge hat euch ganz viel Einblick zum Thema Eigenkapital gebracht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@derklein.de. Wenn ihr noch Themenwünsche habt, Kritik oder Lob, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns an diese E-Mail-Adresse schreibt. Ganz viele Informationen findet ihr auch auf www.derklein.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.